Hallo und herzlich willkommen hier bei Signals for Life, einem Podcast der DGBFT mit dem diesjährigen Schwerpunkt Nachwuchs im MINT-Bereich. Und ich finde, das klingt schon gleich total breit, und genauso breit, wie es klingt, machen wir es tatsächlich auch in diesem Jahr. Also wir haben angefangen zu Beginn des Jahres mit ExpertInnen, die uns überhaupt erstmal eingeführt haben. Fördermöglichkeiten, was für eine Landschaft gibt es sozusagen rund um Schule, Studium und darüber hinaus. Und dann haben wir uns mit dem Thema Schule beschäftigt. Also was beschäftigt junge Leute, die in der Oberstufe für sich beschlossen haben, sie setzen einen MINT-Schwerpunkt und wollen das eigentlich auch sehr, sehr gerne im Studium weiterverfolgen. Womit sind sie vielleicht konfrontiert, sowohl positiv als auch herausfordernd betrachtet? Und jetzt haben wir sozusagen die große Chance, den nächsten Schritt zu gehen. Also nach dem bestandenen Abitur schauen wir uns an, was passiert mit den Leuten, die schon den Schritt weiter sind und quasi bereits immatrikuliert sind. Wir haben hier heute einmal die TU Ilmenau vertreten und ich freue mich ganz herzlich. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, und würde zu Beginn sagen, dass ihr euch gerne einmal vorstellt. Luisa, vielleicht magst du einfach anfangen. Hallo.
Hallo, ich bin Luisa, ich komme aus Mexiko und ich studiere Medizintechnik an der TU Ilmenau.
Hallo, dann haben wir hier noch Isabel sitzen.
Hi, ich bin Isabel und ich habe mein Bachelorstudium an der TU Ilmenau schon abgeschlossen. Ich komme ursprünglich aus Thüringen, aus Weimar, also ganz in der Nähe von Ilmenau, und ja, freue mich, hier zu sein.
Ich freue mich auch, dass ihr hier seid, und dann haben wir noch unseren, wie könnte man sagen, Bachelor-Superexperten Jens Haueisen. Hallo.
Hallo, ich bin Jens und bin der Studiengangsleiter für die biomedizinische Technik in Ilmenau. Demzufolge kenne ich auch Luisa und Isabel sehr gut aus dem Studium.
Ich finde, gerade weil wir uns in diesem Jahr mit dem Thema Nachwuchs beschäftigen, ist es natürlich umso interessanter zu sehen, warum entscheidet man sich für ein Studium in der Biomedizintechnik, jetzt bei euch im Speziellen. Was waren Beweggründe? Wie war vielleicht auch der Verlauf? Luisa, du hast gesagt, du kommst aus Mexiko. Was sind Beweggründe für euch auch gewesen, zu sagen, Ilmenau, das ist es? Isabel, du hast jetzt gesagt, du kommst aus der Nähe. War es eine rein geografische Entscheidung? Ich kenne das hier oben aus Kiel, dass viele sagen, ach, im Norden ist es schön, ich bleibe hier im Norden. Oder ist es auch einfach, dass ihr sagt, boah, die TU Ilmenau, die hat richtig coole Themen, spannende Schwerpunkte, oder das und das hat mich gereizt? Luisa, wie war es bei dir?
Bei mir war es so, dass ich auf einer deutschen Schule von der Hafenstadt gegangen bin. Und ich habe seit Kindergarten Deutsch gelernt. Und in der 9. Klasse habe ich einen Schülerstausch in Sindelfingen gemacht. Und dann bin ich zurück nach Mexiko gegangen. Und dann habe ich mich entschieden, dass ich Ingenieurwissenschaften machen wollte. Und es war unbedingt in Deutschland, wenn Deutschland so. Das bin ich halt in Ilmenau. Das gefällt mir.
Schön. Isabel, was hat dich dazu bewegt, nach Ilmenau zu gehen? Und viel spannendere Frage, bleibst du denn jetzt in Ilmenau?
Also die geografische Nähe, die du schon angesprochen hast, war durchaus auch ein Pluspunkt, weil es nahe zu meiner Familie war, aber trotzdem noch genügend Abstand zu haben, um eben auch ein eigenes Leben zu haben und nicht immer nur zu Hause zu sein. Und gerade an unserer Schule und in meinem Umkreis hatte die TU Ilmenau auch für Ingenieurstudiengänge einen sehr guten Ruf. Und wir haben in der Schule auch schon Biologie und Mathe viel Spaß gemacht, und meine Biolehrerin hat mir auch die TU Ilmenau empfohlen. Und dann war ich dort auch bei einem Studischnuppertag, und das Studieleben, was dort so vorgestellt wird mit vielen Campusaktivitäten und Vereinen, war insgesamt sehr attraktiv. Und dann dachte ich, ja, warum denn nicht? Und ja, ich habe jetzt aber mein Studium abgeschlossen und bin aktuell erstmal nach Zürich gezogen, in die Schweiz, um ein bisschen zu arbeiten. Und ja, aber ich habe sehr positive Erinnerungen an meine Zeit in Ilmenau.
Das klingt sehr schön. Wir haben hier jetzt mit der TU Ilmenau einen etwas kleineren Standort. Beim der Master-Doppelfolge werden wir uns Aachen anschauen. Jens, was sind so Kernthemen, die ihr für euch beschlossen habt, nach außen zu kommunizieren? Das ist ja mal ganz spannend, gerade bei der hier auch im Podcast schon präsent diskutierten Frage, warum schreiben sich eventuell an manchen Standorten immer weniger Leute ein in ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen? Worauf achtet ihr da so? Und ist das überhaupt was du für dich so bestätigen kannst in Ilmenau, oder seid ihr da eigentlich weniger von betroffen?
Also wir sind in Ilmenau auch davon betroffen, so wie viele Standorte oder eigentlich fast alle Ingenieursstandorte in Deutschland, dass die Einschreiberzahlen insgesamt zurückgegangen sind. Und das betrifft nicht nur Biomedizintechnik, das betrifft Elektrotechnik, das betrifft Maschinenbau und so weiter. Und die Schwierigkeit dort ist etwas, wo wir viel tun, viel versuchen gegenzusteuern durch Aktivitäten in Schulen, durch Aktivitäten mit besonderen Tagen wie Girls Day oder Boys Day, wie eine Kinderuni und vielen anderen Sachen mehr, die wir dort machen. Wir machen beispielsweise auch so Schülerworkshops, die sich dediziert an nicht nur die Abiturstufen, sondern auch schon ein Stück weit drunter orientieren, um einfach die Schülerinnen und Schüler ein Stück weit an die MINT-Richtung heranzubringen.
Aha.
Das ist nicht einfach in der Tat. Es ist so ein allgemeiner Trend, dass halt MINT so ein Stück weit nicht mehr so gern gemacht wird bei den Schülerinnen und Schülern und wir versuchen da einfach gegenzusteuern mit dem, was wir halt tun können als Uni.
Ja, total. Das ist ja auch immer irgendwo eine Kapazitätsfrage, aber relevant natürlich, wenn die Zahlen der EinschreiberInnen immer weniger werden. Und trotzdem ist ja eure Hauptanstellung dann sicher die Forschung.
Mhm.
Und das andere ist halt Kommunikation darüber hinaus, Sensibilisierung, damit man auch Forschung weiter in der Zukunft betreiben kann, eben dann mit dem Nachwuchs, der irgendwo nachkommt. Aber das, was du hauptberuflich machst, ist Lehre und Forschung. Also ist immer so ein Balanceakt, finde ich, da die richtige Zeiteinteilung dann auch für diese Thematiken irgendwo zu finden. Jetzt kommen wir ja aus der SchülerInnen-Folge. Und natürlich haben wir ganz viele ZuhörerInnen, die sofort wissen, ah, Biomedizintechnik, das ist es. Und ich habe das auch schon von ganz vielen hier im Podcast erklärt bekommen mit den verschiedensten Forschungsschwerpunkten. Luisa, du bist jetzt ja am Ende des Studiums. Vielleicht magst du aus deiner Sicht einmal erzählen und beschreiben, was ihr in eurem Studiengang gemacht habt. Womit hast du dich im Studiengang Biomedizintechnik beschäftigt?
Wir haben am Anfang Elektrotechnik, Physik, Mathe und so. Und wir hatten ganz viele Praktika von Elektrotechnik. Wir mussten alles anschließen, Strom messen, Spannung, Physik auf die Basics. Es ist langsam schwieriger geworden mit dem Versuchen. Und danach, 5. und 6. Semester haben wir Laboren.
Aha.
Da bekommst du ein kleines Ausblick, was du in der Zukunft machen kannst.
Aha.
Und ja, ich habe auch jetzt, also es gehört nicht zum Studium, aber ich habe einen Studentenjob. Und dann, da bin ich auch im Labor und mache was anderes, was nicht mit Elektrotechnik zu tun hat, sondern mit Chemie. Und ich beschichte Elektronen mit Silberchlorid, was diese Elektronen danach kommen in die LG-Kappe und dann können die Signale abgelesen werden.
Also ihr habt quasi von der Grundlagenforschung, wie du schon gesagt hast, in den ersten zwei Semestern erstmal Basics. Häufig hat man das ja auch so, dass EinschreiberInnen aus den unterschiedlichsten Bundesländern ganz anderen Abiturstandard haben. Das heißt, man muss wahrscheinlich erstmal gucken, wer kommt hier mit welchem Mathevorwissen, Physikvorwissen überhaupt an, schafft einen Grundstandard. Und dann habt ihr aber die Möglichkeit, relativ schnell in die Praxis zu gehen, um eben direkt anwendungsorientiert irgendwo auch schon forschen zu können, was ja richtig cool ist, dass ihr das bereits im Bachelor so macht. Jens, würdest du sagen, das ist was, was Ilmenau grundsätzlich eigen macht oder das ist einfach was jetzt für unsere ZuhörerInnen da draußen, die vielleicht eben in der Schule sind, was einfach bei Biomedizintechnik nicht wegzudenken ist, weil es gar nicht anders geht? Und wo hat Ilmenau denn einen Forschungsschwerpunkt draufgesetzt? Also das haben wir auf jeden Fall ja hier in den letzten Jahren schon festgestellt. Unterschiedliche Standorte haben natürlich auch irgendwo Forschungsschwerpunkte, die sie irgendwo tiefergehend, ich würde gar nicht sagen präferieren. Manchmal ist es auch eine Entwicklung, wo man einfach sagt, das ist unser Forschungsschwerpunkt hier an diesem Standort.
Genau, also das ist in der Tat so, auch bei uns in Ilmenau, der Forschungsschwerpunkt liegt klassisch im Bereich Biomedizintechnik, die in Richtung Elektrotechnik halt geht. Also wir kommen aus einem Elektrotechnik-Background sozusagen. Und das bedeutet sowas wie Elektroden, um Biosignale zu messen, ist genau das, was bei uns halt auch in der Forschung läuft. Und dann aber eben auch, ich sag mal, von der Mechanik dieser Elektrode über die Elektrik bis zur Signalverarbeitung. Das heißt also dann die ganze Breite dessen, was man mit solchen Biosignalen dann halt auch später in der Bearbeitung tun kann. Ein anderer Schwerpunkt, mit dem wir uns in Ilmenau beschäftigen, ist die Technologie für die Augenheilkunde, also Optoelektrophysiologie und solche Dinge. Das heißt, wir haben Dinge rund um optische Messungen, optische Stimulation und so weiter. Und in der Ausbildung spielt auch noch eine große Rolle die ganze Frage Radiologietechnik. Also da bilden wir sogenannte Medizinphysik-Experten aus, MPEs nennen die sich. Das ist ein sehr spezielles Berufsbild. Das sind diejenigen Damen und Herren dann, die später mal für Strahlenschutz in den Kliniken verantwortlich sind oder bei den Behörden oder die sich mit eben dem Bau von Röntgentechnik beschäftigen oder beispielsweise auch Bestrahlungsplanungen rechnen, also für Krebspatienten ganz konkret. Das ist ein Thema, was halt auch ähnlich wie die anderen beiden Themen eine sehr lange Historie hat. Also ganz konkret, wir sind als ein solches Institut für Radiologietechnik und Elektrotechnik in 1953 gegründet worden. Und so lange gibt es diese Schwerpunkte eigentlich auch schon.
Isabel, jetzt habe ich zwei Fragen, die direkt gewisse Vorurteile irgendwie mit abdecken, die wir in den letzten Folgen so gehört haben. Ich habe ja jetzt hier den Luxus, zwei Bachelor-Studentinnen sitzen zu haben. Und ich war tatsächlich super überrascht. Also das, was ich schon kannte, sind so Stereotype, dass ja Ingenieurwissenschaften eher Männer studieren, wo dann eine Karin Schieke sagt, na, da müssen wir uns mal die EinschreiberInnenzahlen angucken, Biomedizintechnik, da sind viele Frauen dabei. Also stimmt das gar nicht so. Aber dieses Stereotyp habe ich auf jeden Fall, oder dieses Klischee, damit bin ich öfter schon konfrontiert worden. Und wo ich jetzt super überrascht war, war, dass auch die Schüler erzählt haben, dass nachdem sie in der Oberstufe ihren Schwerpunkt gewählt haben, sie so einen richtigen Nerd-Stempel aufgedrückt bekommen haben. Weil ich irgendwie dachte, da ist eine junge Generation politisch vielleicht sogar bewegt oder interessiert. Weiß ich nicht, vielleicht war es auch naiv von mir. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass das echt auch noch da so ein Ding ist, dass man dann so einen Nerd-Stempel aufgedrückt hat oder dass man auch sagt, oh, das ist nichts, was Mädchen machen. Wie war das bei euch? Ihr habt euch ja beide ganz klar dafür entschieden. Wann hattet ihr so die ersten Berührungspunkte da mit eurem, ja, mit eurer Begeisterung sozusagen für Ingenieurwissenschaften? Wie war das bei dir, Isabel? Und würdest du das bestätigen? Warst du damit konfrontiert oder sagst du, nee, bei mir in der Schule war das gar kein Thema?
Also ich würde das schon bestätigen, dass das durchaus relativ stark auch bei mir in der Schule damals noch war. Es hat schon angefangen beim Wechsel aufs Gymnasium, weil bei uns gab es in der Stadt drei Gymnasien, eins mehr auf Sprachen, eins mehr auf musische und eins mehr auf naturwissenschaftliche Themen fokussiert. Und ich habe mich auch relativ schnell für das naturwissenschaftliche Gymnasium entschieden. Und es galt halt auch so ein bisschen als das Jungen-Gymnasium, weil dort einfach zwei Drittel waren Jungs, ein Drittel war Mädchen und so war es auch in unserer Klasse. Aber es war auch ein bisschen die Nerdschule, weil man sich ja freiwillig für Naturwissenschaften entschieden hat. Und dann wurde natürlich MINT-Fächer verstärkt gefördert, schon während der Schulzeit. Und man hat einfach mehr Stunden auch in Biochemie und Physik gehabt. Und auch Mathe wurde einfach stärker gefördert, auch mit Nachmittagsangeboten. Und dann ist man natürlich, wenn man einmal so auf einem technischen Gymnasium ist, ein bisschen geprägt, was die Studienwahl angeht. Auch wenn ich viele kenne, die von meiner Klasse und Jahrgangsstufe gar nichts Technisches mehr gemacht haben danach. Aber es ist natürlich dann auch so, dass wenn man an eine technische Uni geht, auch dort der Männeranteil sehr viel größer ist. Obwohl eben auch, wie Karin Schieke schon sagt, die Medizintechnikstudiengänge da eine große Ausnahme sind. Wir hatten bei uns im Matrikel fast 50-50, wenn nicht sogar mehr Frauen als Männer im Studiengang. Und auch in den Vereinen, also in der DGBMT und auch der jungen Gruppe, dem jungen Forum BMT von der DGBMT, sind wir hauptsächlich Frauen. Und wir haben immer mal zwei, drei Männer, die auch mit dabei sind, aber es ist schon ein frauenlastiger Studiengang, würde ich sagen, unter den Ingenieurstudiengängen.
Woran liegt es? Oder würdest du sagen, das ist einfach jetzt gerade ein Zeitwandel, das muss sich erstmal entwickeln und es wird sich dann dementsprechend auch positiv weiterentwickeln? Oder also wie kann es sein, dass mehr Frauen anfangen, das Ganze zu studieren. Aber wenn wir uns quasi die höheren Hierarchien angucken, dann gar nicht mehr so viele Frauen vertreten sind. Obwohl du jetzt ja sogar sagst, dass sich viele Frauen auch noch ja ehrenamtlich in irgendeiner Form ja engagieren und aktiv sind.
Ja, das auf jeden Fall. Aber ich weiß auch aus Gesprächen mit eben Frauen aus dem Ehrenamt, die in der Forschung geblieben sind, weil ich bin ja selbst erstmal in die Industrie gerade gewechselt, aber die aktiv in der Forschung geblieben sind und gerade ihren PhD machen, sagen halt auch, dass sie zumindest in puncto Familienplanung nicht groß das Gefühl von Sicherheit haben, dass wenn sie sich irgendwann entscheiden, doch Kinder zu bekommen, sie ein bisschen unsicher sind, was mit ihren Forschungsgeldern passiert und wie sie langfristig einfach auch Förderung weiterbekommen, auch wenn sie sich nebenbei um ein Kind kümmern müssen. Und ich glaube, diese Gedanken sind früher oder später doch auch in den meisten Köpfen drin.
Ja.
Und als junges Mädchen weiß ich nur, dass halt Mathe und Naturwissenschaften immer noch als was Männliches für die Jungs galt und dass Frauen und Mädchen eher das Musische, Literarische gemacht haben. Aber ich glaube auch, dass es jetzt schon einen Zeitenwandel dafür gibt. Also es wird ja auch immer mehr, auch wenn man sich in sozialen Medien umschaut, darüber geredet, dass eben es nichts typisch männlich, typisch weibliches gibt. Und das wirkt sich, glaube ich, auch auf die Studiengänge aus. Und wenn dann irgendwie noch durch Politik dafür gesorgt wird, dass es auch zukunftsträchtig weiter ist, dass man seine eigene private Zukunft auch besser damit planen kann, um in der Forschung zu bleiben, dann denke ich, sollte es da in Zukunft einfach bergauf gehen.
Ich würde dir zustimmen, wenn man den richtigen Algorithmus auf sich eingestellt hat, dann scheint das so, dass sehr viel Sensibilisierungsarbeit auf Social Media stattfindet. Aber genau, kommt natürlich sehr auf die jeweilige Bubble an, in der man sich in irgendeiner Form auch befindet. Es gibt natürlich auch ganz andere Bewegungen. Und das ist ja grundsätzlich ein spannendes Feld. Und da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Gerade auf der Wissenschaftskommunikationsebene passiert, finde ich, also so kommt es mir auf jeden Fall vor, immer mehr. Das heißt, immer mehr Universitäten oder Hochschulen haben erkannt, dass sie mehr Transparenz schaffen müssen, wenn es um Forschung geht, damit eben die Gesellschaft überhaupt versteht, wie funktioniert Forschen, was machen wir hier generell, um da dann auch irgendwo ein Interesse zu wecken. Mich interessiert jetzt natürlich total, Luisa, wie das bei dir in Mexiko war. Also war das bei dir auch schon so, dass das hieß, oh, Luisa, das war super anspruchsvoll, hast du dir das richtig überlegt? Was hast du erlebt?
Es gab nicht so viel Unterhaltung in meiner Kommilitonen, weil es Corona war. Also jeder war zu Hause, als ich jeder sich beworben habe. Und man musste nicht viel, was den anderen gemacht haben.
Aha.
Aber es ist so in Mexiko, auch so wie hier in Deutschland, viele Frauen wollen schon anfangen, Ingenieurwissenschaften zu studieren. Aber das kann ich nicht wirklich einschätzen, weil ich dort nicht bin.
Kann ich auch total verstehen. Also gerade durch Corona hat man ja vieles nicht mitbekommen. Da du ja beschlossen hast, dann erstmal nach Deutschland zu gehen und hier zu studieren, hast du natürlich auch irgendwo ja den Anschluss vielleicht zu den Leuten verloren. Und man sieht sich dann vielleicht auf Social Media und kann sehen, was dort und dort passiert. Aber so weißt du, dass du die Einzige bist, die sich für ein ingenieurwissenschaftliches Studium entschieden hat. Weißt du, was du jetzt machst am Ende? Also wir sind ja jetzt quasi 6. Semester. Wie geht es an dieser Schnittstelle Bachelor, Master? Wir haben ja in den nächsten Doppelfolgen eben auch den Master-Schwerpunkt. Wie geht es dann da weiter?
Ich muss ein Fachpraktikum machen, das steht bei uns im Studienplan. Dann muss ich 6 Semester bei irgendeiner Firma bei einem Dirk mitmachen. Und danach habe ich noch meine Bachelorarbeit vor. Aber Ich habe schon in Ilmenau weiter zu machen. Mir gefällt es halt die Stimmung in der Fakultät, alles, ich mag das in Ilmenau, dass es so eine kleine Uni ist. Man ist nicht nur eine Nummer da im Hörsaal. Das fühlt sich mehr persönlich an mit dem Professor, dann sind immer dieselben Leute. Also in einer guten Weise meine ich das. Halt nicht so wie in den großen Städten, dass ein riesen Hörsaal ist, ist voll, die Vorlesung ist vorbei, jeder geht nach Hause und man kennt die Leute nicht wirklich und immer noch, weil man kennt sich und es macht Spaß und auch die Uni, wenn man auf Messen geht, die fragen, woher kommen sie, auf welche Uni, dann sagst du immer noch und sie sagen, immer noch ist bekannt und immer noch hat auch einen guten Ruf.
Ja, total schön. Also kann ich total gut verstehen. Ich habe im Master zwei Fächer studiert, wovon eins ganz mini klein ist und eins ganz groß. Und bei dem einen sind wir irgendwie 4000 immatrikulierte GeschichtsstudentInnen gewesen und es war super anonym, so wie du es beschreibst. In jedem Seminar, in jeder Vorlesung hat man eventuell mal ein bekanntes Gesicht, aber steht sich nicht so nah. Und in dem anderen Studiengang waren wir irgendwie auch nur 25 zugelassene StudentInnen und dadurch hatte man eine ganz andere Vertrautheit miteinander. Man konnte viel besser, so ging es mir zumindest, auch in das richtige Forschen hineingehen, weil man irgendwann eine ganz andere Tiefe hatte. Man steht sich nah, man fühlt sich wohl, man verliert vielleicht auch gerade zum Studienbeginn ganz schnell irgendwie Barrieren und Hürden. Man ist ja dann doch irgendwie aufgeregt, wenn man an den Campus kommt, alles ist neu, alle Leute sind neu. Und das kann das natürlich total vereinfachen. Und gerade die Barriere auch zu den ProfessorInnen, das ist natürlich super schön, wenn du sagst, es ist gar nicht so hierarchisch, sondern ihr steht euch sehr nah, ihr könnt euch schnelles Feedback einholen. Das macht ja einen Standort auf jeden Fall auch sehr besonders, dass das überhaupt möglich ist, dass da diese Nähe da ist und dass dann auch die Zeit dafür da ist, sich mit euch so intensiv zu beschäftigen. Also ich kann es gut nachvollziehen, dass das einen Reiz hat. Andere finden es natürlich reizvoll, in eine große Stadt zu gehen und da irgendwo viel zu erleben. Das ist, glaube ich, ganz individuell, was man dann da präferiert. Aber umso schöner ist es, wenn du auf irgendwelchen Messen bist und dann ja auch das Feedback bekommst, dass die TU Ilmenau auch einfach fachlich eine sehr, sehr gute Universität ist und du dort eben dann für dich ja auch beschlossen hast, dort zu bleiben. Heißt aber, wenn ich es richtig verstanden habe, ist der Bachelorstudiengang bei euch 7 Semester oder 8 Semester? 7 Semester lang.
Ja.
Verstehe. Dadurch, dass es diesen Praxisanteil im 7. Semester dann einmal gibt. Jetzt weiß ich ja von Isabel definitiv, dass ihr euch über euer Studium selbst engagiert habt. Isabel, wie ist es bei dir entstanden und was hast du gemacht?
Also bei mir ist es so ein bisschen über Umwege entstanden. Also ich engagiere mich aktuell im VDE und da in der Abteilung Medizintechnik, der sogenannten DGBMT. Und dort gibt es das YoungNet, was quasi alle Studierenden und Promovierenden und Young Professionals, also die gerade angefangen haben mit Arbeiten, einschließt.
Aha.
Und ich war damals beim Campusradio, also es ist quasi unser Studentenradio, was ein Verein ist auf dem Campus, einer von sehr vielen, was, glaube ich, auch eine große Stadt zum Beispiel wieder wettmacht, dass man viel erleben kann. Und dann habe ich dort einen Radiobeitrag gemacht bei der Ilmenauer Hochschulgruppe vom VDE. Und habe dort ein paar Leute kennengelernt und habe mich gut mit denen verstanden. Und dann haben die mich direkt mit zu einer Ausschusssitzung eingeladen, die quasi vom YoungNet immer stattgefunden hat, wo neue Vertreter für eben die Fachbereiche gewählt wurden. Und dort wurde ich dann auch relativ schnell am Anfang in die Vertretung für die DGBMT gewählt, um dort das YoungNet zu vertreten. Und das war 2019. Und ja, seitdem bin ich dort dabei und es macht viel Spaß, weil man kann sowohl mit der Hochschulgruppe regional Veranstaltungen organisieren, Vorträge, Besuche von Firmen, als auch das Ganze überregional zu machen und hat dann zum einen den Schwerpunkt für Medizintechnik, aber kann auch mal in andere Bereiche reinschauen. Also wir hatten auch schon durch die Hochschulgruppe Führungen zu einem Elektrokraftwerk und es ist einfach sehr spannend, da in verschiedene Bereiche reinzugucken und man kriegt auch super viel Kontakt zu anderen Studierenden, auch eben deutschlandweit aus dem Medizintechnikbereich, trifft Leute auf Messen und Tagungen wieder, wenn man dort dann hingeht, auch gerade vom Ehrenamt aus und ja, es macht schon sehr viel Spaß.
Machst du das aktuell weiter? Also ich weiß, man kann ja auf jeden Fall, also es ist quasi unabhängig davon, ob man im Studium steht oder auch nach dem Studium in der Promotion sich also für eine Forschungskarriere erstmal entschieden hat oder eben sagt, Promotion gerade nicht oder vielleicht auch nie. Ich gehe erstmal in die Industrie. Das hält ja überhaupt nicht auf, weiterhin aktiv zu sein.
Genau. Also ich bin jetzt nicht mehr aktiv in der Hochschulgruppe direkt dabei, weil die konzentriert sich natürlich auf das Campusleben. Aber in dem jungen Forum BMT, also der jungen Gruppe von der DGBMT, da bin ich noch sehr aktiv dabei, weil wir eben auch einen Programmtag vor der BMT-Jahrestagung immer planen, die im September stattfindet, wo dieses Jahr das auch zusammen mit der Medizintechnikgesellschaft von der Schweiz und von Österreich ist. Und da haben wir dann quasi immer ein Nachwuchsprogramm vor der Tagung und auf der Tagung. Und da kann man sich noch lange aktiv engagieren.
Schön. Einmal schön zu sehen, wie glücklich du davon berichtest. Das können natürlich unsere ZuhörerInnen nicht hören und auch nicht sehen, leider. Aber nee, auch schön einfach zu sehen, dass es quasi junge Leute gibt, die so ein Commitment eingehen. Also ich finde, das hat immer höchsten Respekt auch verdient, weil ein Studium an sich und auch eine Promotion und auch ein Job ja schon unheimlich viel Zeit in Anspruch nehmen und darüber hinaus zu sagen, ich mache das ehrenamtlich. Das passiert, glaube ich, heute gar nicht mehr so oft und das ist total schön, dass du da für dich da deine Leidenschaft gefunden hast und irgendwie ja vielleicht auch deine Mission zu kommunizieren, Leute zu vernetzen und da einen Beitrag zu leisten. Jens, mich würde jetzt interessieren, wir haben dieses Jahr mehrere Eindrücke bekommen. Wir haben darüber gesprochen, was sind Theorien, warum gehen die EinschreiberInnenzahlen zurück, was sind Maßnahmen dafür, was überlegt man sich? Wie würdest du das denn jetzt in den vergangenen Jahren einschätzen in der Entwicklung? Kannst du sagen, gewisse Dinge haben einfach nicht funktioniert, gewisse Dinge haben vielleicht zu spät stattgefunden oder wie war das damals, als du selber jung warst und dich dafür entschieden hast, einen ingenieurwissenschaftlichen Studiengang zu wählen? Waren diese Gedanken und diese Themen da überhaupt präsent für dich oder nicht? Was spielte da so eine Rolle?
Also in meiner eigenen Entscheidung für damals Elektrotechnik, was ich ursprünglich studiert hatte, spielte eigentlich das Interesse die primäre Rolle. Aha. Also es war schon immer so, dass ich mich für dieses Thema interessiert habe und also schon während der Schulzeit und gebastelt, was auch immer, ne? Und dann halt lag es einfach super nah, das auch zu studieren. Und dass ich dann später, also mit der Promotion bin ich erst zur Biomedizintechnik gekommen, das ist Zufall, muss man ganz klar sagen. Ich hatte ein paar Promotionsstellen in Aussicht und wollte ursprünglich eigentlich bei Bosch anfangen mit einer Promotion. Das hat sich dann aber aus irgendwelchen Gründen lang hingezogen und da hat mich dann mein damaliger Diplombetreuer an einen Kollegen verwiesen, an die Uni nach Jena. Ja, und dann bin ich zur Medizintechnik gekommen. Das ist halt wie vieles im Leben Zufall gewesen und ich habe es aber keinen Tag bereut. Hat Spaß gemacht bisher und macht immer noch Spaß.
Und würdest du sagen, dass sich aber in der Zeit Dinge in der Kommunikation, wenn es um StudentInnen geht und auch gerade eben um, ich finde Rekrutierung klingt immer, als ob man Leute für einen Job sucht, das ist irgendwie verkehrt, aber man möchte ja in irgendeiner Form schon sensibilisieren und das Interesse wecken, also einfach in der Außenansprache an potenzielle StudentInnen. Hat sich da über die Zeit was verändert, die du so jetzt miterlebt hast?
Also die Thematik, dass zu wenig Schülerinnen sich für ein Ingenieursstudium entscheiden, das gibt es eigentlich schon immer als Thema, solange ich zurückdenken kann. Aber die Schwierigkeit, die jetzt gerade aktuell ist, das ist ja eine, die sozusagen Schülerinnen und Schüler betrifft. Also der Rückgang in den Ingenieurwissenschaften bei den Einschreiberzahlen in den letzten Jahren jetzt, das ist ja ein übergreifendes Problem. Das würde ich gar nicht so sehr verorten in der Diskussion über, ist das jetzt etwas, was halt eine Spezifik bezüglich Jungen oder Mädchen an der Schule hat. Und wir sehen ja in anderen Ländern, dass das halt etwas ist, was auch ganz anders sein kann. Also wir haben eine sehr intensive Kooperation mit Malaysia und dort auch einen Doppelmasterabschluss, Austausch im Bachelor und so weiter. Und dort ist es ganz anders. Da studieren sehr viel mehr junge Studentinnen in den Biomedizintechnik, aber auch in dem Elektrotechnik-Studiengang im Vergleich zu den Studenten. Und das ist nicht nur in Malaysia so, das ist beispielsweise auch in Indonesien zum Teil so.
Ja.
Und diesen Effekt, ich denke, das hat etwas mit gesellschaftlichen Grundtendenzen zu tun. Und aus meiner Sicht ist es auch gar nicht so schwierig, weil zum Schluss muss es Spaß machen. Also ja, okay, ja, jetzt kann man natürlich im Podcast nicht sehen, wie du gerade schön lachst, aber ja, der Punkt ist, wenn jemand bei mir zur Tür reinkommt für einen Job oder für was auch immer, dann ist die erste Frage, die ich stelle, was macht dir Spaß? Und das ist das, was für mich auch der wichtigste Grund ist für eine Berufsentscheidung. Aha. Da würde ich jetzt alles andere auch nachrangig sehen.
Lässt natürlich die Frage offen, macht es jetzt jungen Leuten weniger Spaß schon in der Schulzeit, dass sie sich dann später für kein Studium in diesen Bereichen interessieren, würde ich fast bezweifeln, dass das einer der Gründe ist, warum grundsätzlich die EinschreiberInnenzahlen zurückgegangen sind. Wobei, also die SchülerInnen haben jetzt in der letzten Folge ja gesagt, ihrer Meinung nach gibt es viel zu wenig Anlaufstellen schon in der Schulzeit, sich ausprobieren zu können, forschen zu können, irgendwie mal ein Set an die Hand zu bekommen, einfach drauf rumbasteln zu können. Sie haben irgendwie gesagt, es gibt in ganz Schleswig-Holstein dann vielleicht mal eine oder zwei Forschungswerkstätte, wo Sie proaktiv quasi, weil Sie sich sowieso interessieren, drauf zugehen. Also gibt es einfach nicht genug Anlaufstellen, genau das Interesse, was eigentlich da ist, zu fördern.
Also ich würde sagen, für das, was ich übersehe in Thüringen, ist das klar nicht so. Also wir haben ganz viele solche Technotheken, die gibt es praktisch in jeder Stadt. Es gibt praktisch an jedem Hochschulstandort entsprechende Angebote seitens der Hochschulen und es gibt darüber hinaus eine ganze Menge auch Schulangebote. Also ich kann das natürlich wirklich nur für Thüringen sagen. Ja. Also von den anderen Bundesländern kenne ich die Situation nicht so. Und da würde ich ganz klar sagen, es gibt hinreichende Angebote für Schülerinnen und Schüler. Es gibt ja, ich darf vielleicht aus dieser VDE-Studie zitieren, warum studieren so wenig Elektrotechnik? Die ist ja vor 2 Jahren gelaufen, deutschlandweit. Und da kamen letztendlich 3 grundlegende Gründe zum Ausdruck. Das erste, Elektrotechnik wird als zu schwierig angesehen. Also es ist zu aufwendig, das zu studieren, im Sinne von macht zu viel Arbeit.
Ja.
Das zweite, es ist zu theorielastig. Und das dritte, es ist ein Negativum für den Klimawandel. Also die ersten beiden Gründe sind lange bekannt. Die gibt es schon lange. Die sind aus meiner Sicht auch nicht 100% gerechtfertigt. Ja, natürlich, ein Ingenieursstudium macht sich nicht von allein. Keine Frage, aber das tut auch kein anderes Studium. Ich denke, das ist so ein gewisses Vorurteil.
Ja.
Die Theorielastigkeit, die kann ich 100% verneinen. Und zwar deswegen einfach, weil wir hatten es gerade vorhin ja auch schon, Luisa hat das gesagt, es ist ganz viel Praxisanteil im Studium im Regelfall. Und das gilt nicht nur für unseren Standort, sondern es gilt für viele Standorte in Deutschland. Und die Frage mit dem Klimawandel, das hat mich super überrascht, weil also jedes E-Bike, jede Photovoltaikanlage, jedes E-Auto, was auch immer, da steckt Elektrotechnik drin. Das ist genau das, was eigentlich den Klimawandel ein Stück weit wieder zurückfahren oder reduzieren möchte. Deswegen, da war ich echt überrascht und was es da wahrscheinlich braucht, ist ein Stück weit mehr Öffentlichkeitsarbeit. Auch das hattest du ja gerade schon angesprochen. Öffentlichkeitsarbeit, also Wissenschaft in die Öffentlichkeit transportieren, ist etwas, wo wir offensichtlich noch nicht gut genug sind.
Also ich finde es cool, dass du das ansprichst, weil ich hatte das tatsächlich letztes Jahr genau das Gespräch und ich habe das auch dieses Jahr schon angesprochen und alle waren so, ob das wirklich ein Grund ist. Und ich habe letztes Jahr ein Gespräch geführt mit einem Doktoranden aus den Materialwissenschaften, der meinte, ich verstehe das gar nicht, weil war sozusagen so ein bisschen in Pöbellaune, warum studieren die jetzt alle Geisteswissenschaften und hier und da, was will man damit überhaupt werden? Da habe ich mich natürlich ein bisschen auf den Stips getreten gefühlt. Ich so dachte, ja, da kann man auch gute Sachen mitmachen, aber in Ordnung. Ich sehe das nämlich ähnlich wie du, Jens. Ich bin der Meinung, jeder hat seine Fähigkeiten, seine Leidenschaften und genau die sollten die Leute auch verfolgen. Egal, in welche Richtung es dann eben geht. Und dann meinte er, ja, und in unserem Bereich, man hat ein sicheres Einkommen und man hat auf jeden Fall einen Job und das ist, ich verstehe es nicht, warum hat sich das so geändert? Und dann habe ich dann die These aufgestellt, ja, vielleicht hat sich da auch was an den Werten verändert, vielleicht wollen die Leute nicht mehr zwangsläufig super viel Geld verdienen, sondern irgendwie noch was bewegen. Und dann bin ich nämlich eigentlich der Meinung, genau so wie du es sagst, ihr eigentlich alle Karten auf dem Tisch liegen habt, weil in den Ingenieurwissenschaften die Technologien entwickelt werden, die wir für die Zukunft brauchen. Und ich glaube, ja, habe ich auch gehört, viele sagen, ohne diese Historie wären wir vielleicht gar nicht hier an dieser Stelle, aber ohne weiteren Forschungsfortschritt könnten wir uns auch nicht davon weiterentwickeln und könnten auch gar nichts mehr verändern. Und ob wir jetzt in die Biomedizintechnik schauen, wo wir Dinge entwickeln, die uns überhaupt einen Gesundheitszustand garantieren, wenn wir jetzt auf den demografischen Wandel in unserem Land irgendwie schauen und sehen, was da auf uns eventuell zukommen würde, oder auch in andere Bereiche. Deshalb glaube ich eigentlich, wenn sich diese Thematik derartig verschiebt, was ja cool ist, weil es zeigt, dass junge Leute etwas machen wollen, wo sie irgendwie eine Mission haben, wo sie sagen, okay, ich kann hier was an diesem Planeten noch verändern, ich habe vielleicht einen positiven Output mit dem, was ich hier gerade mache, würde ich sagen, mega toll, solch engagierte junge Leute, die könnt ihr erreichen, weil die Themen habt ihr halt bei euch, definitiv. Und Luisa meinte das ja ganz am Anfang auch, da wollte ich fast schon nachfragen an der Stelle, aber jetzt sind wir bei dich, Jens, dahin gekommen, dass du halt was machst, was irgendwie einen Mehrwert hat. Du arbeitest mit Menschen zusammen, ihr könnt Menschen helfen mit dem, was ihr dann am Ende dort eben entwickelt. Und das höre ich von jung bis alt hier im Podcast. Das ist etwas, was euch offensichtlich total glücklich stimmt, dass ihr einen direkten Output auch sehen könnt, indem ihr einfach wisst, da entstehen Produkte am Ende des Tages, die wirklich in der Anwendung definitiv weiterhelfen. Also ich würde auch sagen, Jens, es muss dann offensichtlich an der mangelnden Kommunikation liegen, dass das nicht präsenter bei den Leuten draußen irgendwie verankert ist.
Ja, genau. Also Ingenieurberuf, der Ingenieursberuf ist der Kreativberuf schlechthin. Wir gestalten die Welt, wir verändern die Welt. Das ist das, was man am Ende des Tages auch wirklich jeden Tag hat. Man hat ein Stück weit etwas kreiert, etwas Neues gebaut, wie auch immer.
Ja, das ist auch das, was bei uns im Studium immer gesagt wurde, dass man auch lösungsorientiertes Arbeiten lernt. Also dass man dadurch, dass man schon ein anspruchsvolles Studium hat, aber man viele Probleme immer wieder hat, die aufkommen, die man von vorne an durch mehrere Schritte strategisch lösen muss und vielleicht auch mal neu denken muss, wenn nicht immer das Gleiche anwendbar ist, lernt man ganz anders mit Problemen umzugehen. Und in der Prüfungsphase ist es natürlich immer, ja, es bereitet dich auf die besonders harten Phasen in deinem Leben vor. Aber im Endeffekt stimmt es halt auch, weil man lernt in verschiedensten Bereichen, an Lösungen zu denken, an die man vielleicht am Anfang gar nicht denken würde, weil man eben erst durch das Studium so richtiges lösungsorientiertes Denken übt und regelmäßig anwendet und dadurch verfestigt. Und das kann natürlich dann auch bei größeren Problemen wie dem Klimawandel sehr hilfreich sein, auch wenn es nicht direkt Medizintechnik ist, sondern man am Ende in einer ganz anderen Sparte landet.
Ja. Absolut. Ist ja offensichtlich auch was, was euch dann total schon im Studiengang auf eine Promotion vorbereitet. Also ich finde es total schön, ganz, ganz früh, das ist zum Beispiel was, das könnte ich jetzt nicht per se von meinem Bachelor-Studiengang sagen, auf forschendes Arbeiten. Also das ist einfach, es gibt Herausforderungen, das ist Forschung, es gibt quasi Probleme, für die gibt es jetzt gerade so noch keine Lösung. Und die Forschung liegt quasi darin, neue Lösungsansätze zu finden. Und meist findet man auf der Suche nach neuen Lösungsansätzen noch 100 weitere Herausforderungen, aber zwei konnte man lösen. Und so ungefähr. Und das mag für manche total frustrierend klingen und für andere ist das super toll, weil es ganz viele spannende neue Wege eben auftut. Und Isabel, du wirst es bestätigen und Luisa, du ja auch. Dann trifft man sich irgendwie noch mit anderen jungen Leuten, die auch gerade zu ähnlichen oder ganz anderen Sachen forschen und stellt fest, oh, da kann man sogar Sachen miteinander verbinden. Was entsteht denn jetzt auch noch daraus? Also früher habe ich immer gesagt, es ist so ein bisschen wie Detektivarbeiten. Und ich habe dieses Jahr Anfang des Jahres hier im Podcast das aber auch schon gehört, dass es auch einfach unheimlich kreative Arbeit ist. Und es hat meinen Blick auf euren Studiengang sozusagen nochmal ganz anders werden lassen, weil ich natürlich als jemand aus den Geisteswissenschaften und jemand Kreatives aus, keine Ahnung, Film, Podcast, mit Kreativität häufig andere Begriffe assoziiert habe, aber das natürlich total richtig ist. Das, was ihr dort macht, ist auch super kreativ. Jetzt sind wir schon recht fortgeschritten in unserer ersten Folge und Ich habe aber gar nicht richtig herausgefunden, so ein bisschen, ob es bei euch, Isabel und Luisa, so das Ereignis gab, warum es ausgerechnet Biomedizintechnik geworden ist. Also ihr habt schon erzählt, wann ihr euch wie, für welche Schwerpunkte entschieden habt und warum es auch die TU Ilmenau geworden ist. Aber gab es irgendwie ein Schlüsselereignis für euch, dass ihr gesagt habt, statt Elektrotechnik nur oder statt Materialwissenschaften oder was auch immer, es ist Biomedizintechnik und das wollte ich gerne studieren. Luisa.
Bei mir, ich hatte die Möglichkeit, in der 10. Klasse ein Praktikum in einem staatlichen Krankenhaus zu machen. Und da war ich bei einem Mediziningenieur einen Monat unterwegs. Und dann konnte ich richtig sehen, was Medizintechnik war. So einen groben Einblick, weil die Maschinen, die im Krankenhaus stehen, sind unter Vertrag. Also die Ingenieure, die da vor Ort sind, konnten von nichts außer Schrauben oder neu starten, wenn wirklich was kaputt ist. Aber dann, da habe ich gesehen, ohne die Medizingenieure in der Klinik geht gar nichts. Wenn was ist und der Arzt weiß nicht, wie man die Maschine wieder, die Ingenieure kennen sich aus. Und dachte ich mir, dass ich will da mitmachen. Ich will auch ein bisschen da machen, weil in Mexiko das Krankenhaus war riesig und es gab so viele Leute, die da gehen jeden Tag und mussten warten, damit sie überhaupt zugelassen werden. Und es war so eine riesen Zusammenarbeit, das ohne Ingenieuren und auch ohne die Ärzte würde nicht funktionieren.
Ja, absolut. Finde ich auch total spannend, wenn man irgendwie die ersten Schwerpunkte in den ersten 2 Jahren hier vom Podcast nochmal so rekapituliert. Hier hatten wir ja immer eine Vertreterin aus dem medizinischen Bereich und eine Person aus dem ingenieurtechnischen Bereich. Und wenn die beiden sich sozusagen treffen, was dann miteinander entsteht und wie spannend überhaupt auch die Zusammenarbeit ist, weil es ganz unterschiedliche Fachsprachen sind. Also klar, wir unterhalten uns alle auf einer gleichen Sprache und dann eben irgendwo auch nicht. Aber wenn das einander verständlich gemacht wird, was dann eben für Forschung entstehen kann und wie produktiv und schön es ist. Das war ganz schön, hier auch im Podcast zu erleben. Teilweise haben die Leute selbst hier im Podcast selbst nochmal ganz neue Ansätze miteinander gefunden. Das war ganz lustig. Isabel, hattest du auch so ein Schlüsselereignis oder war es einfach so, ich probiere es mal aus und guck, wo es mich hinleitet?
Ich glaube, es war bei mir eher ein schleichenderer Prozess, was so ein bisschen auch mit meinem persönlichen Umfeld zu tun hatte, weil mein Opa an einer Lungenfibrose erkrankt war und dadurch ich auch relativ früh schon in Kontakt kam mit Medizingeräten, also Beatmungsgeräte, die dann viel eingesetzt wurden oder auch durch einen Unfall hatte er ein Implantat im Knie. Das heißt, da war dann auch schon wieder Medizintechnik mit in seinem Knie drin und habe aber auch halt gesehen, wie sich die Technik über Jahre verändert. Es wird ja weiterhin aktiv geforscht und Technik wird weiterentwickelt und dass es auch jedes Mal besser wird und dachte, dass das die Lebensqualität von Menschen, die unter Krankheiten leiden, so massiv verbessern kann, dass es ein richtig tolles Gefühl sein muss, wenn man sowas entwickeln kann. Und natürlich habe ich irgendwann in der 8., 9. Klasse auch mal überlegt, ob ich einfach Ärztin werde und Medizin studiere. Aber dann kam eben in der Schule auch, dass mich die naturwissenschaftlichen Fächer wie Physik und Chemie und Bio und Mathe super interessiert haben und ich einfach ein großes Interesse an Technik hatte. Und dann habe ich in einem Studienratgeber von der Zeit ein bisschen geblättert und da wurde der Studiengang Biomedizinische Technik vorgestellt, auch mit Verweis auf die TU Ilmenau. Das war, glaube ich, mehr so bei mir der Nach-und-Nach-Prozess, dass es am Ende Medizintechnik wurde. Aber es war am Ende, finde ich, die richtige Entscheidung.
Sehr schön. Das sind doch schöne kleine Anekdoten, mit denen wir jetzt die erste Folge beenden. Ich danke euch, dass ihr euch hier heute die Zeit genommen habt und uns schon mal einen kleinen Einblick gegeben habt, warum entscheidet man sich für die Biomedizintechnik, fürs Studium, was macht TU Ilmenau irgendwo auch besonders als kleiner, aber sehr feiner Standort. Was sind vielleicht irgendwo Herausforderungen, wenn es darum geht, junge Leute anzusprechen? Aber was sind auch große Chancen und wo liegt vielleicht das Potenzial, wenn man da die Kommunikation vertieft? Und dann schauen wir uns in der nächsten Folge nochmal ein bisschen genauer an, was kann man eigentlich alles genau im Studium wie machen und wo geht es vielleicht bei euch auch in Zukunft hin? Was habt ihr vielleicht auch für eine Zukunftsvision, wenn es darum geht, MINT in die Öffentlichkeit zu tragen? Für alle unsere ZuhörerInnen gilt natürlich wie immer, dass ihr sehr, sehr gerne Feedback schreiben könnt, dass ihr sehr, sehr gerne unseren ExpertInnen hier zu Gast natürlich euch auch eure Fragen stellen könnt. Also ihr findet die Kontaktdaten in den Shownotes. Und sonst könnt ihr auf der Website oder auf LinkedIn oder auf anderen bekannten Social-Media-Kanälen, aber LinkedIn haben ganz viele aus der Wissenschaftskommunikationsbubble, auch gerne mal vorbeischauen. Dann seht ihr nämlich mal die Gesichter unserer ExpertInnen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Wir hören uns in 2 Wochen. Tschüss.
Bis dann. Ciao.
Tschüss. Vielen Dank.